ARD. Herzlich willkommen. Jochen Marmitt ist mein Name und ich lade Sie heute nach Karlsruhe ein zum Bundesverfassungsgericht, dem BVG. Den Namen kennen wir alle, dass es ein wichtiger Baustein unseres Landes ist, das wissen wir auch noch. Aber was machen die da eigentlich beim Bundesverfassungsgericht und wie? Vielleicht kennen Sie ja noch die roten Roben, wenn mal wieder ein Urteil verkündet wird, die Fernsehkameras zu einem wichtigen Thema dann genau darauf blicken. Aber wie kommen die denn überhaupt zu ihrem Urteil, zum Konsens? Und dann war da noch die politische Kriselei rund um die Neubesetzung der Richterinnenstellen vor dem Sommer. Das ist nun geklärt. Aber wer sind denn die Richterinnen und Richter? Wie unabhängig sind diese Menschen? Susanne Bär ist die Autorin des heutigen Buches Rote Linien, so heißt es. Und es gibt Einblicke in das Bundesverfassungsgericht und die Arbeitsweise dort. Sie selbst war 12 Jahre lang Richterin in Karlsruhe. Heute ist sie Professorin für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität in Berlin. In ihrem Buch sagt sie vor allen Dingen, die Institution Bundesverfassungsgericht ist eine Ikone in Deutschland und darüber hinaus. Und wir sollten verstehen, warum es auch der Sicherheitsgurt für unsere Demokratie ist. Verstehen, dass es sie schützt. Einen schönen guten Morgen nach Berlin, Susanne Bär.
Guten Morgen.
Sie sprechen vom Sicherheitsgurt der Demokratie als Bundesverfassungsgericht. Ein Sicherheitsgurt, wie sollen wir das Bild verstehen?
Ein Sicherheitsgurt ist ja so etwas, was wir möglichst nicht unangenehm spüren, solange alles gut läuft, aber uns schützt im Notfall, also wenn eine abrupte Bremsung erfolgen muss oder gar ein Unfall. Und insofern soll das Bild verdeutlichen, dass das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen hinter uns allen steht, aber nur eingreift, wenn wirklich was anbrennt, also nur im Notfall interveniert und ansonsten der Rechtsstaat ja mit den normalen Gerichten sehr gut funktioniert.
Ihr Buch heißt nun Rote Linien, das klingt erstmal ein bisschen bedrohlich im Titel. Aber was meinen Sie mit diesen roten Linien erstmal ganz kurz und wie werden sie denn gesetzt und von wem?
Ursprünglich war die Versuchung natürlich, es rote Roben zu nennen, aber das wäre ein wenig zu direkt gewesen. Und rote Linien trifft ein bisschen besser, was die Idee dieses Gerichts ist und auch seine Funktion in der Demokratie. Nämlich, und das ist das andere Bild, was ich oft benutze, so wie so ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin dafür zu sorgen, dass der Ball nicht ins Aus geht und dass auf dem Feld nicht gefoult wird. Und rote Linien sind die, die das Gericht für die Politik und für uns alle in der Gesellschaft zieht, um zu sagen, okay, also hier ist mal Schicht. Aber da drin, dazwischen, befindet sich ein Feld, wo ihr frei, möglichst gleichermaßen selbstbestimmt spielen könnt. Oder eben demokratisch miteinander die Dinge aushandeln, die auch umstritten sind. Und rote Linien ist so ein bisschen die Begrenzung für die anderen Gewalten, aber eben nur eine Außenlinie und kein Ersatz. Das Gericht macht nicht die Politik, sondern es sagt den politisch Verantwortlichen, wo sie zu weit gehen. Und es sagt den Bürgerinnen und Bürgern, wo sie zu weit gehen. Ansonsten können die alles selber machen.
Also um im Bild zu bleiben, wo sie die Spielregeln verletzen. Und dann wird auch mal eine gelbe oder eine rote Karte gezeigt.
Ja, genau.
Die Lebenswelt drinnen im Bundesverfassungsgericht, nicht nur im Gebäude, sondern auch in dieser Welt, wie dort gedacht wird. Und die Lebenswelt draußen, kann man sagen, da gibt es eine gewisse Spannung zwischen vielleicht juristischer Denke und alltäglichem Denken?
Na, es gibt jedenfalls eine Übersetzungsleistung, die da gefordert ist. Jura, das ist ja in dem Fall das Grundgesetz und das Grundgesetz ist ein relativ kurzer und älterer Text, ein sehr schöner Text, finde ich, der aber übersetzt werden muss, um auf unsere Wirklichkeit zu passen. Unsere Wirklichkeit ist kompliziert oft, unsere Wirklichkeit ist auch mittlerweile nicht nur deutsch, sondern auch europäisch und global. Es gibt heute Computer, an die die Eltern des Grundgesetzes nie gedacht hätten, also viele Dinge, die sich ständig entwickeln und insofern gibt es eine Spannungslage, wenn man will, zwischen diesem basalen, grundlegenden Versprechen, die da drin stehen, die Menschenwürde, die Freiheit, die Gleichheit, die Demokratie und dem, was uns heute im Leben tatsächlich beschäftigt. Und dafür braucht es ein Gericht, um das zueinander ins rechte Verhältnis zu setzen.
Um zu Ihnen mal zu kommen, Sie sind in Saarbrücken geboren, sind dann aber relativ bald Berlinerin geworden. Also von daher gibt es auch noch eine weitere Verbindung hier zum Saarländischen Rundfunk. Das nehme ich jetzt einfach mal mit. Sie sind 12 Jahre lang, 2011 bis 2023, Richterin gewesen am Bundesverfassungsgericht. Würden Sie sagen, ich würde das nochmal machen oder es hat gereicht?
Darüber habe ich nie nachgedacht. Das Tolle ist, dass die eigentlich politisch Verantwortlichen sich irgendwann mal überlegt haben, also eine kurze Amtszeit wäre zu wenig. Eine Amtszeit, die so wie die Legislaturperiode in der Politik funktioniert, das ist keine gute Idee, weil man längerfristig denken muss. Aber ewig sollen die da auch nicht sitzen, damit erstens sozusagen man hart arbeiten kann, aber irgendwann auch mal wieder Luft holen und zum Zweiten, damit das nicht verkrustet. Alle 12 Jahre jemanden neu dahin zu setzen, heißt ja auch einen neuen Blick nochmal hingucken, ob das alles so stimmt. Natürlich bleibt sich das Gericht treu, aber es versteinert dadurch nicht. Und deswegen waren die 12 Jahre einfach gesetzt. Die waren anstrengend, gebe ich zu. Aber es ist einfach eine Tatsache, es ist ein Fakt, den man akzeptiert, dann ist es vorbei. Das ist auf eine Art dann auch gut so. Danach merken eigentlich alle, das war ganz schön anstrengend. Und es erfüllt einen ja ein bisschen mit sowas, ja, vielleicht sogar so ein bisschen mit Stolz, dass man überhaupt so ein ehrenvolles Amt mal ausüben konnte. Also da gibt's kein Nochmal oder so, sondern das war einfach eine ganz, ganz beeindruckende Zeit.
Sagt Susanne Beer. Heute zu Gast bei Fragen an die Autorin hier auf SR Kultur. Rote Linien, wie das Bundesverfassungsgericht die Demokratie schützt. So heißt unser Buch heute. Ihre Frage gerne an Susanne Beer. Sie gibt natürlich auch Einblicke in die Arbeitsweise vor Ort. Da wollen wir heute ein klein bisschen drüber sprechen, aber eben auch auf die Themen und die wichtigen, vor allen Dingen Verbindungen auch in unseren Alltag, über was dort entschieden wird, in welcher Form und was dann vielleicht auch als Handlungsanweisung an die Politik rauskommt bei großen Themen wie Klimaschutz, Migration oder auch Sicherheit, soziale Gerechtigkeit. Das einige Themen in Ihrem Buch und auch heute hier bei uns in der Sendung. Frau Beer, schauen wir doch mal nochmal zu Beginn so ein klein bisschen auf das, was wir ja eigentlich nur von außen sehen, nämlich ein Gebäude in Karlsruhe, das sogenannte Bürgergericht, so war es mal angedacht. Wenn Sie mal ganz kurz erklären könnten, warum dieser Ort, dieses Gebäude so ist, wie es ist und vor allen Dingen, warum es in Karlsruhe ist.
In Karlsruhe ist es, weil die Adenauer-Regierung damals, so sagt man, das nicht direkt vor der Haustür haben wollte, weil das Gericht ja die Politik kontrolliert. Und insofern ist da immer eine Spannung gegeben. Wunderbar, Bundesverfassungsgericht und so weiter, aber es sollte einem eigentlich nicht in den Arm fallen, wenn man eigene Pläne hat. Und als das Bundesverfassungsgericht nach 1945 ja für Deutschland erstmals installiert wurde, also auf die Art auch eine moderne Erfindung, hat es sofort eine Entscheidung gefällt, wo es Konrad Adenauer in den Arm fiel. Der wollte nämlich sein eigenes Fernsehen. Und da hat das Gericht gesagt, nee, die Idee der Rundfunkfreiheit ist, dass Fernsehen und Berichterstattung und Rundfunk und so weiter unabhängig funktioniert und kein Staatsmegafon ist. Das fand er nicht lustig und so erklärt sich so ein bisschen, dass das Gericht so ein bisschen weiter weg ist. Das Zweite ist, es ist auch keine schlechte Idee, wenn man sozusagen abends was essen geht und nicht Politiker oder Politikerinnen trifft, denn man braucht schon so ein bisschen Abstand. Man soll ja sehr unabhängig denken, man soll Weitsicht haben. Also da ist das nicht schlecht. Karlsruhe ist noch dazu eine schöne Stadt und direkt nach dem Krieg ging es auch darum, da muss man sich Deutschland mal vorstellen, wo gab es Wohnungen, wo gab es Gebäude und wo gab es schon Juristen. Da haben die gedacht, okay, Karlsruhe, keine schlechte Idee, die Stadt nennt sich die Residenz des Rechts, ja, weil nicht nur das Verfassungsgericht da ist, sondern auch der Bundesgerichtshof, die Generalbundesanwaltschaft und andere Justizeinrichtungen und das fand man irgendwie passend. Es gab später dann nochmal nach 1989, nach der Wende, nochmal so eine Frage ans Gericht, na, wollt ihr jetzt nach Berlin? Also wollt ihr konkret nach Potsdam ziehen? Da durfte das Gericht selbst entscheiden und es gab eine knappe Mehrheit dafür, in Karlsruhe zu bleiben. Und Karlsruhe ist schön und Karlsruhe passt. Aber das Wichtigere ist, und danach haben Sie ja auch gefragt, das Gebäude. Denn das Gebäude ist bewusst kein Justizpalast. Viele von Ihnen werden ja Gerichte kennen und das sind so oft so ein bisschen furchteinflößende, große Kästen. Und in Karlsruhe ist dieses Verfassungsgericht ein ganz, ganz transparenter Bau. Das sind so 3 Pavillons, die so im Park auch noch dazu stehen, im Botanischen Garten nämlich. Und wo, wenn Leute vorbeigehen, keine große Mauer davor ist und nichts Angst einflößt, sondern man uns eigentlich auch beim Arbeiten zugucken konnte. Also abends, wenn das Licht an ist, hatte ich immer das Gefühl, oh, die gucken mir doch auf den Schreibtisch. Geht auch. Und diese Leichtigkeit und Transparenz, aber auch dieses so ein bisschen Unangeberische. So, ist ein schönes Gebäude. Alle, die da arbeiten, sind ein bisschen verliebt in das Gebäude. Aber es ist eben auch nur ein gläserner Bürobau. Und der heißt, also die Bürgerinnen und Bürger konnten die Richter und Richterinnen sehen. Und wir hatten immer auch einen Blick auf die Welt. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Idee dabei.
Also eine Art Bürgernähe auch, die auch schon im Gebäude sich niederschlägt und kein Hochsicherheitstrakt darstellt.
Allerdings.
Markus Volz hat schon eine Frage geschickt. Vielen Dank dafür. Er würde ganz gerne in Anlehnung an den Titel Ihres Buches, Frau Beer, wissen, wie kann sichergestellt werden, dass die beschworene rote Linie nicht die Mittellinie ist?
Ein Mittel, also erstens, das ist eine tolle Frage, denn Das ist immer eine Herausforderung für das Gericht, wirklich zwischen den roten Linien genug Platz zu lassen für politisches Handeln, für auch politische Kontroversen, für Diskussionen, dass man auch unterschiedlicher Meinung sein kann und diesen Raum nicht total zu verengen und alles nur noch vom Grundgesetz abzuleiten. Da gibt es einen Fachbegriff für, der heißt Konstitutionalisierung. Also wenn alles nur Verfassungsrecht ist, dann gibt es keine Debatte mehr darüber, in welche Richtung wir gehen sollten. Und das wäre ein echtes Problem. Das würde die Politik ersticken. Deswegen darf die rote Linie nicht in die Mitte rutschen und dann eigentlich nur noch ein Block sein, sondern sie muss außen rund um Gesellschaft und Politik funktionieren. Wie macht man das? Eine Idee ist, und das ist die Idee, die in Deutschland und übrigens mittlerweile auch weltweit berühmt ist, die Richter und Richterinnen nicht einheitlich zu besetzen, also nicht einen Präsidenten, wie zum Beispiel in den USA, bestimmen zu lassen, wer da hinkommt, sondern die Parlamente, also den Bundesrat und den Bundestag, entscheiden zu lassen mit einer großen Mehrheit, wer da aus unterschiedlichen, vorgeschlagen von unterschiedlichen Parteien, also mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Weltanschauungen, Sichten und so weiter, da hinkommt. Und dadurch gibt es immer so einen Mix. Also die Richter sind bewusst nicht super unterschiedlich, aber doch schon ziemlich unterschiedlich, müssen natürlich alle Juristen sein, aber sind ziemlich unterschiedlich und haben dadurch unterschiedliche Perspektiven. Und das heißt, die haben immer dann, wenn die einen in die Mitte tendieren, sagen die anderen, nee, 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 das Feld halten wir mal lieber offen und kontrollieren sich so ein bisschen auch gegenseitig.
Das heißt, es wird gestritten, in Anführungszeichen, nochmal die Besetzung. Wir haben zwei Senate und da gibt es dann eben jeweils die Richterinnen und Richter, die in diesen Senaten arbeiten, schwerpunktmäßig, sage ich jetzt mal, in den Rechtsgebieten, die da anstehen oder in den Fragen, die da anstehen. Und die müssen immer einen Konsens finden. Das heißt, es kann nachher 5-3 ausgehen, es sind immer 8, oder es kann 8-0 ausgehen. Ist Ihnen das egal?
In der Zeit, in der ich da war, war das überhaupt nicht egal und das ist auch ein Stück weit die Tradition des Gerichts und vielleicht auch was Bemerkenswertes in einer Zeit, wo viele Leute davon sprechen, dass die Gesellschaft polarisiert ist und manche Leute gar nicht mehr miteinander reden. Im Gericht wurde so lange miteinander geredet, bis möglichst alle 8 der Auffassung waren, okay, das lässt sich so entscheiden, das lässt sich auch so begründen und das überzeugt hoffentlich alle, die das später lesen. Denn das ist ja die Idee. Ist ja schön, wenn wir das super finden, aber die Gesellschaft, die Politik, die Bürgerinnen und Bürger müssen das akzeptieren zumindest. Die meisten, also Gerichte entscheiden ja immer Kontroversen, deswegen ist eine Seite immer nicht so super begeistert, was da rauskommt. Aber überzeugend muss es doch sein, akzeptiert werden muss es können. Und deswegen liegt es in der Logik von so einem Gericht und ist insofern sowas, was ich als so Klugheit bezeichne in dem Buch, zu sagen, wenn wir uns nicht einigen, wie soll denn dann die Gesellschaft das akzeptieren? Also arbeiten wir lieber so lange miteinander, beraten so lange miteinander, bis wir möglichst 8 Stimmen haben. Wenn es ganz hart wird, hat das Bundesverfassungsgericht als Ausnahme von der Regel die Möglichkeit, dass Richter und Richterinnen eine abweichende Meinung schreiben und also auch erklären, warum sie nicht dabei waren. Das ist manchmal auch ganz wichtig, um zu sagen, ey, da gibt's noch Argumente, die sind auch okay, aber die haben eben nicht die Mehrheit überzeugt. Also auch ein bisschen anzuerkennen, dass die damit nicht so glücklich sind, nicht sozusagen völlig auf dem falschen Dampfer unterwegs, sondern dass das noch valide Argumente sind. Also gibt es diese Möglichkeit, aber die Tradition ist, wir reden so lange miteinander, bis wir wirklich einen Konsens erreicht haben.
Sie schreiben von der Konsensmaschine, Bundesverfassungsgericht, Beschwerdestelle für jede Frau und jeden Mann und man kann Meckerkarten sozusagen dort abgeben und das kann sich dann in Entscheidungen umwandeln, in Akten und Fälle. Nur mal die Größenordnung ganz kurz am Rande, es geht um ungefähr 10.000 Entscheidungen im Jahr.
10.000 Sachen kommen im Gericht an und 6.000 werden entschieden, ja.
Das heißt, Sie haben mal umgerechnet so 3 Fälle pro Tag, pro Person.
Ja, irgendwann habe ich mir das auch mal ausgerechnet und dachte, wow, das ist aber wirklich eine ganze Menge. Und tatsächlich ist die Zeit wirklich sehr intensiv, sie ist auch sehr interessant. Und es ist auch so, dass wir nicht nur entscheiden, sondern zum Beispiel auch Gespräche mit anderen Gerichten weltweit führen, um auch da voneinander zu lernen, dass man auch auf natürlich Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern mal irgendwo hinzugehen in eine Schule und das zu erklären, positiv reagiert, wenn das irgend möglich ist. Aber diese 6.000 Sachen, also 3.000 pro Senat, die beschäftigen einen schon ununterbrochen. Und man ist sozial sozusagen nicht der alleraufgeschlossenste Mensch in der Zeit, weil man eigentlich ständig darüber nachdenkt, okay, wie mache ich das jetzt? Was ist da wichtig? Habe ich alles gesehen? Habe ich alle gehört? Und wie überzeuge ich die Kollegen?
Jetzt noch mal ganz kurz der Blick ins Innere, wie Sie da arbeiten. Sie haben vorhin gesagt, es wird so lange miteinander gerungen oder gesprochen, bis der Konsens da ist. Kann man sich das auch so vorstellen? Sie sind ja da unter sich, dass man dann abends zum Wein oder zum Bier auch noch über diese Dinge spricht? Oder ist das eigentlich ein No-Go?
Wenn Sie mich das vor der Zeit am Bundesverfassungsgericht gefragt hätten, hätte ich gesagt, na garantiert sprechen die darüber. Und ich habe es tatsächlich aber nie erlebt. Wir sind während der Beratung, der Beratungstage, das ist immer so ein Dienstag, da trifft man sich um 10 ganz, ganz pünktlich in so einem kleinen Raum und ist dann unter sich, mittags essen gegangen miteinander. Und da ist nie über den Fall gesprochen worden. Nie, 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 nie. Und das ist eigentlich auch ganz gut zu erklären. Weil wenn man dann im Beratungszimmer ist, dann geht es wirklich um was. Und da will man nicht irgendeine läppische Bemerkung irgendwo beim Abendessen oder Mittagessen gemacht haben. Sondern da konzentriert man sich und da kommt es auf jedes Wort auch an. Und deswegen ist einfach der Fokus dann so klar, dass man an anderen Stellen das nicht tut. Es gab auch kein sozusagen Gekungel mal untereinander und das ist irgendwie ganz auffällig, dass das Gebäude schon so gebaut ist, dass wenn ich aus meinem Büro rausgegangen bin und einen Kollegen besucht habe, das alle sehen konnten. Das ist nämlich innen so ein transparenter Glasgang. Und der Architekt hat sich genau was dabei gedacht, nämlich wenn die sich treffen, dann treffen die sich im Beratungszimmer, aber nicht so zu zweit, zu dritten Mal nebenher, um schon was abzusprechen. Und tatsächlich, ich habe es nie erlebt. Alle sind gut vorbereitet in die Beratung gegangen. Oft wusste man auch gar nicht, wo die anderen so stehen, konnte das auch nach Jahren noch nicht einschätzen, weil es ja auch immer ziemlich viele komplizierte Fragen sind, die an einer Sache hängen.
Sagt die ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht, heute unsere Autorin Susanne Beer hier bei SR Kulturfragen an die Autorin. Rote Linien, das Bundesverfassungsgericht, wie es die Demokratie schützt. Und wir haben jede Menge Fragen, hier die nächste.
Besteht nach Ansicht der Autorin in der Bundesrepublik analog zu den Verhältnissen in den USA nun die Gefahr, dass lediglich nur der Politik zugeneigte Richter zum Bundesverfassungsgericht ernannt werden? Und kann diese Institution jetzt noch als neutral angesehen werden?
Auch das ist eine wirklich gute und wichtige und auch ein Stück weit beunruhigende Frage. Denn die Entwicklung in den USA am Supreme Court dort, der so ein bisschen eine Mischung aus Bundesgerichtshof und Verfassungsgericht ist, der macht nämlich beides, ist beunruhigend. Da sind mittlerweile eine stabile Mehrheit von sehr, sehr konservativen Richtern im Gericht. Die bleiben ihr Leben lang, also noch 30, 40 Jahre. Und die sind von einem Präsidenten ernannt worden und urteilen mittlerweile regelmäßig in nur die eine Richtung und erlauben der Regierung sehr, sehr, sehr viel. Viel mehr, als man vorher verfassungsrechtlich dachte. Und das ist in Deutschland anders. In Deutschland sorgt die Anforderung, dass 2/3 der Politiker und Politikerinnen im Deutschen Bundestag zustimmen müssen, bevor jemand ans Gericht kommt, schon dafür, dass es nie die Regierung alleine ist, sondern immer auch Stimmen der Opposition gebraucht werden. Das ist nicht einfach, aber das sorgt dafür, dass die Regierung auch da nicht machen kann, was sie will, nicht nur die eigenen Leute oder so, sondern Leute, die akzeptiert werden von der anderen Seite. Und das System in der Bundesrepublik sorgt auch dafür, dass auch die Opposition Menschen vorschlagen kann, die dann wieder die Zustimmung der Regierungsparteien brauchen. Das ist wichtig. Das Zweite ist, dass im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, also der Regel über dieses Gericht steht, dass mindestens 3 Richter und Richterinnen, also Profi-Richterinnen, Karriere-Richter und Richterinnen in jedem Senat sitzen müssen und dass die anderen ein Mindestalter brauchen und Juristen, Juristinnen sein sollen, aber deswegen aus der Wissenschaft kommen, aus der Anwaltschaft kommen, manche auch aus der Politik kommen, also darüber schon so ein gewisser Mix entsteht. Auch das war sehr, sehr wichtig. Und das Verfassungsgericht, wenn man sich es genau anguckt, das versuche ich in dem Buch auch so ein bisschen wirklich aufzulisten, hat in der Geschichte immer ab und zu sozusagen für die Regierung entschieden, wenn man das so sehen will, und aber gleich danach auch dagegen. Und so war es auch in den letzten 12, 15 Jahren, noch während der Regierungszeit von Angela Merkel. Die hat ab und zu gewonnen und ab und zu verloren. Und die AfD hat ab und zu gewonnen und ab und zu verloren. Und das zeigt eigentlich, dass dieses Gericht es mit dem Mix der Leute schafft, nicht einseitig zu werden, nicht nur für die eine Seite zu votieren und schon gar keinen Freibrief auszustellen, sondern immer darauf zu achten, dass egal wer am Ruder ist, das Grundgesetz, unsere Verfassung steht und beachtet wird. Und das ist das Wichtige.
Heinz-Leo Latourell, wenn ich den mit seiner Frage gerade anschließen kann, aus Gersheim hat er geschrieben, vielen Dank dafür. Er schreibt uns, er hat den Anschein, dass das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich nach Parteienproporz scheindemokratisch besetzt wird. Insofern kann das Gericht doch nicht wirklich unabhängig sein, wenn zum Beispiel Politiker zum Bundesverfassungsgericht wechseln. Seine Frage nun, warum können BVG-Richter bei gleicher Qualifikation per Los bestimmt werden? Und was sagt die Autorin zum angeblichen gemeinsamen Essen von Kanzler und BVG-Richter im Bundeskanzleramt?
Okay, das sind viele Fragen. Das eine ist, scheindemokratisch ist es deshalb nicht, weil die demokratischen sozusagen Institutionen, also Bundesrat und Bundestag, darüber entscheiden, wer da hingeht. Das ist demokratische Legitimation. Aber in der Sekunde, wo ich als Richterin ernannt wurde, damals vom Bundespräsidenten, bin ich völlig unabhängig. Und das bedeutet, das Gericht kriegt seine Ausstattung nicht von der Regierung, sondern direkt vom Parlament. Es ist also nicht von dem Justizministerium abhängig. Man kann nicht rausgeworfen werden. Ich hätte immer den Bundespräsidenten anrufen können und sagen können, ich bitte um meine Entlassung. Ist in der Geschichte fast nie passiert. Ich habe es auch nicht gemacht. Aber niemand konnte mich rauswerfen, außer sozusagen ich begehe eine ganz schwere Straftat. Und dann hätten es die Richter selber entscheiden müssen. Also nur meine Kollegen. Und das ist die absolute Ausnahme, nie passiert. Sodass diese Unabhängigkeit an mehreren Stellen wirklich gesichert ist, dass man in dem Moment, wo man da sitzt, 12 Jahre lang ohne Risiko für sich selbst, ohne politisches Risiko und auch ohne kontaktiert zu werden, über die Dinge mit den 7 anderen nachdenkt und die entscheidet. Deswegen demokratische Legitimation, Unabhängigkeit und immer noch wichtig, alle Parteien im Deutschen Bundestag können Leute vorschlagen, die zum Bundesverfassungsgericht gehen sollten. Alle haben das auch schon gemacht. Aber die müssen eine Mehrheit finden und die Mehrheit finden sie, wenn sie von der Qualifikation her und von ihrer Haltung zum Amt her überzeugen. Da gibt es auch immer mal Leute, die abgelehnt werden. In diesem Sommer war das keine schöne Szene, aber daraus haben hoffentlich auch alle gelernt, dass man unterschiedliche Menschen akzeptiert, aber auf eine bestimmte Qualität achtet. Und zu der Qualität gehört übrigens auch immer, mit denen zu reden und lange zu reden und lange zu beraten, die ganz andere Auffassung sind als man selbst. Das ist da ganz, ganz wichtig.
Sie haben gerade den Sommer die politische Diskussion angesprochen, Frau Kaprosius-Gersdorf. Jetzt ist es Dr. Sigrid Emmenegger geworden. Das haben wir alle mitbekommen. Sie sagen, wir haben hoffentlich alle daraus gelernt. Was meinen Sie damit?
Es war im Grunde ein Tiefpunkt politischer Kultur, dass das System, was wir uns selber ausgedacht haben als Land, nämlich die Kandidaten werden gesucht, sie werden vorgeschlagen und ein Richterwahlausschuss entscheidet, ob die für dieses Amt in Betracht kommen, ob diesem Vorschlag gefolgt wird und votiert dann dafür. Dann geht es ins Plenum, weil so ein großes, hohes Amt auch die sozusagen gesamte Zustimmung des gesamten Bundestages braucht. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass der Richterwahlausschuss als der Fachausschuss sozusagen die Fachfragen stellt und klärt, dass vorher auch mit den Fraktionen gesprochen wird, die Leute sich dort vorstellen und so weiter und so weiter. Und dann die Zustimmung durch die großen Fraktionen erfolgt. Und da ist dazwischen was schiefgegangen. Und schiefgegangen ist vor allen Dingen, und das beschäftigt uns ja nicht selten, dass eine Medienkampagne, also über Social Media, losgetreten wurde, die zum Teil aus Falschbehauptungen bestand, sehr diffamierend war für Frau Brosius-Gersdorf und zackig mit ganz viel Kraft dahinter. Da sind 37.000 E-Mails irgendwie an eine Fraktion geschickt worden. Da sitzen ja Leute dahinter, die da Interessen haben. Zu schnell einer im Grunde Schmutzkampagne gefolgt wurde. Und das ist für unsere politische Kultur keine gute Idee. Wir müssen auch von Politikern und Politikerinnen erwarten, dass sie da genau hingucken, dass sie nicht auf jeden Post irgendwie sofort reagieren, sondern dass das abgewogene Entscheidungen sind, die auch der Kultur dieses Verfahrens, dieses Abstimmungsverfahrens folgen.
Dietrich Strohmeier will von Ihnen wissen, wie unterscheidet denn das BVG Fakten von Fake News? Was ist da die Basis?
Ich glaube, dass diese Frage Gerichte insgesamt, auch unsere Gesellschaft insgesamt in Zukunft noch mehr bewegen wird als ganz, ganz viele andere. Das ist so ein bisschen die Wissensfrage oder die Frage nach der Lüge in der Öffentlichkeit. Denn wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir dem Wissen nicht mehr so ganz über den Weg trauen, sondern dauernd eher zweifeln. Und das habe ich im Bundesverfassungsgericht auch ganz live erlebt, beschreibe das auch. Und der eine Fall war die Entscheidung über den Klimaschutz und das andere waren die Corona-Verfahren. Denn wenn wir uns richtig erinnern, dann ist ja bis heute bei den Corona-Verfahren, bei der Covid-Pandemie durchaus umstritten und gibt es ganz viele Daten und Behauptungen und Studien, Bücher und so weiter, die sagen, nö, das Virus war überhaupt nicht gefährlich. Nö, das war alles überzogen. Nö, das war gar keine Pandemie. Und das lag natürlich auch auf meinem Tisch. Und das erinnere ich als sehr eindrücklich, dass ich auf einer Seite eine Studie hatte, wissenschaftlich, und auf der anderen Seite auch eine Studie. Und deswegen von Richterinnen und Richtern, Gerichten heute gefragt wird, in diesem Wissen, ich nenne das zu navigieren, also nicht es besser zu wissen, das sind wir nicht, ich bin nur Juristin, aber die Kompetenz zu entwickeln, einzuschätzen, auf welche Studie kann man vertrauen. Und bei Covid haben wir dann, und das macht das Gericht ja immer, sachkundige Dritte gebeten, uns da zu helfen und haben nicht nur die eine Seite eingeladen, sondern auch die andere. Also Ärzte gegen das Impfen waren da auch, genauso wie das Robert-Koch-Institut. Und haben dann vor uns das ganze Spektrum von Meinungen gehabt. Und da wird dann sehr deutlich, dass die einen eben wissenschaftlich sich auch der Diskussion aussetzen und die anderen eher ideologisch argumentieren. Und so kriegt man dann raus, auf welche Fakten wir uns stützen können.
Ein Teil Ihres Buches heißt Kontroversen, konkret darunter auch zu finden, eben genau diese Urteilsbereiche in Sachen Klimaschutz, Migration und auch Corona, was Sie gerade angeführt haben. Und den Fall will ich doch nochmal spezieller nehmen, weil da Sie auch unmittelbar angegangen worden sind als Bundesverfassungsgericht und im Zuge der Entscheidungen und der Unsicherheiten, die es da ja auch gab bei den Abwägungen, Grundgesetzschutz, Schutz der Menschen in unserem Land etc. Und gibt es das alles überhaupt? Also ein Riesenkonglomerat, da sind Sie sozusagen auch ins Gefecht reingelaufen. Inwiefern ist das Bundesverfassungsgericht denn dafür gewappnet? Also Sie mussten sich ja auf einmal mit ganz anderen, nicht nur Diskussionen, sondern auch Vorkommnissen beschäftigen als BVG.
Ja, das war sicherlich ein krisenhafter Moment. Das war sehr, sehr vielschichtig und sehr, sehr problematisch und sehr fordernd. Und das wird auch deswegen nicht zufällig als Krise nicht nur des Gesundheitssystems und einer Pandemie, sondern auch der Demokratie bezeichnet. Ich glaube, da ist wirklich was passiert und auch verrutscht. Und selten ist das Verfassungsgericht so stark konfrontiert worden mit Angriffen, mit Zweifeln, mit auch persönlichen Attacken, mit Demonstrationen, die gar nicht mehr mit uns sprechen wollten, sondern nur noch suggerierten, man müsse das Ding jetzt übernehmen. Das war schon sehr, sehr bedenklich. Und das Gericht ist ein Stück weit in der Lage, sich dagegen zu wehren, würde ich gar nicht mal sagen. Aber es hat eine Aufgabe darin, dann in so einer Zeit noch besser zu erklären, noch besser zu kommunizieren, noch besser sozusagen Leuten auch zu zeigen, was es tut und was es auch nicht tun kann, wo welche Verantwortung liegt und was es dann entscheidet. Es gab zum Beispiel die These, dass die Grundrechte ja gar nicht mehr gelten und da niemand einen schützt. Das stimmt aber nicht, denn gerade das Verfassungsgericht hat sehr früh sofort in Eilverfahren entschieden, man darf auch gegen die Maßnahmen der Regierung noch demonstrieren, man darf auch noch Gottesdienste durchführen und Ähnliches, hat also durchaus auch unter dem hohen Druck gehandelt. Da muss aber mehr erklärt werden und diese Krise zeigt auch, wie wichtig das ist. Und es war sicherlich auch ein Motiv für mich, dieses Buch zu schreiben, wie wichtig das ist, dass wir Bürgerinnen und Bürgern sozusagen, dass wir alle ein Stück weit verstehen, was da läuft, damit so zackige Angriffe eben nicht ohne weiteres verfangen. Das wäre nämlich insgesamt gefährlich.
SR Kultur mit Fragen an die Autorin Susanne Bär. Heute Rote Linien. Es geht um das Bundesverfassungsgericht und wir haben eine wirklich rege Beteiligung. Das freut mich sehr. Jede Menge Fragen. Hier kommt die nächste.
Wo genau verlaufen die wirklich harten Grenzen für Politik, sei es nach links, nach rechts oder auch in religiöser Hinsicht, die das Bundesverfassungsgericht als nicht verhandlungsfähig sozusagen ansieht?
Die Antwort nehme ich aus dem Grundgesetz. Das liegt immer vor mir, weil ich so ein kleines Exemplar immer bei mir habe. Und in dem Fall, und das ist eine Besonderheit der deutschen Verfassung oder sozusagen unseres Grundgesetzes, da gibt es eine Regel so ein bisschen weiter hinten, die heißt Ewigkeitsgarantie. Und da steht drin, es gibt drei Sachen, die echt nicht verändert werden dürfen, die unantastbar, die wirklich unantastbar sind. Auch wenn man das Grundgesetz so ein bisschen reformieren würde, was ja öfter mal passiert, da darf man nicht ran. Und das ist die Menschenwürde. Und damit beginnt ja das Grundgesetz, das wissen viele, Artikel 1, die Menschenwürde ist unantastbar, weil nach 1945 der Ausgangspunkt war, nicht der Staat kommt zuerst, nicht irgendein anderes Interesse, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt. Und zwar jeder und jede Einzelne, unabhängig davon, was sie kann, will, wozu sie fähig ist und so weiter, sondern einfach als Mensch. Wir alle als Mensch verdienen den Respekt. Das ist das eine. Und das zweite sind die Prinzipien, man nennt es verfassungsrechtlich die Strukturprinzipien des Staates. Und das ist bei uns ganz klar Demokratie. Aber ganz wichtig, Demokratie und Rechtsstaat, also eine Demokratie, die nicht sagt, wer die Mehrheit hat, der macht eben einfach, was er will, sondern auch wer die Mehrheit hat, ist noch an Grundrechte und demokratische Verfahren gebunden, kann also nicht selbstherrlich sozusagen die Sache in eine Diktatur umwandeln, sondern muss weiter die Grundrechte von uns allen und demokratische Spielregeln achten. Also Demokratie, Rechtsstaat, Föderalismus. Wir sind ein föderales Land. Es gibt Staaten. Wir können nicht einfach Hessen, Baden-Württemberg oder gar das Saarland platt machen, sondern diese Vielstaatlichkeit, die muss weiter erhalten bleiben. Und vielleicht derzeit auch nicht zu vergessen, der Sozialstaat. Der Sozialstaat gehört zum Gründungskredo dieser Bundesrepublik. Wir sind kein brutales Land, in dem Leute sozusagen völlig außen vor gelassen werden, sondern wir kümmern uns umeinander. Das steht da halt auch drin.
Eine weitere Frage an unsere Autorin.
Aktuell wird ja diskutiert, ob die neuen Regelungen zur Grundsicherung verfassungskonform sind. Wäre es denn mit dem Grundgesetz bzw. mit einem menschenwürdigen Existenzminimum vereinbar, sogenannten Totalverweigerern sämtliche Leistungen zu entziehen, also auch für Wohnung und Heizung? Wäre das die rote Linie?
Ganz konkrete Frage.
Ja, ganz konkrete Frage und natürlich eine politisch im Moment sehr umstrittene Frage. Und daran kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wie das Verfassungsgericht da für unsere Gesellschaft gedacht ist. Nämlich, das wird gerade politisch diskutiert und das ist auch gut so. Und da gibt es viele Dinge zu bedenken. Das ist ganz, ganz wichtig. Darüber müssen wir streiten, darüber müssen wir in die Diskussion gehen. Und in dem Moment, wo es eine Entscheidung gibt, wie hart wir da mit Menschen umgehen wollen, die nicht arbeiten, vielleicht, weil sie nicht wollen, sehr oft, weil sie nicht können, in dem Moment begründet das der Gesetzgeber und kommt es zum Gericht, weil irgendjemand meint, nee, das ist mit unserem Versprechen, die Menschenwürde ist unantastbar, doch nicht vereinbar.
Es muss sich jemand beschweren. Also genau, es geht nicht so, dass Sie sagen, Moment mal, das müssen wir jetzt mal prüfen, sondern es muss jemand kommen aufgrund einer politischen Entscheidung des Gesetzgebers.
Exakt, wir haben das jetzt noch viel schöner dargestellt, weil das ist total wichtig. Auch als Richterin hatte ich natürlich meine Überlegungen und habe mich manchmal aufgeregt, wenn ich was ungerecht fand. Aber ich hätte nie was sagen können, wenn nicht ein Verfahren kommt, weil sich ein Bürger beschwert oder weil ein Sozialgericht sagt, ich finde, das kann ich so nicht mehr machen. Das ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Ich lege das dem Verfassungsgericht vor. Die sollen jetzt entscheiden, ist da eine rote Linie, ja oder nein. Und dann wird es ein großes Verfahren und dann werden alle gehört, aber wirklich alle gehört, deswegen dauert es auch eine Weile. Und dann setzen sich eben die acht in dem Beratungszimmer zusammen. Und da sind ja Konservative und ganz Liberale und eher Progressive, sehr unterschiedliche Leute mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen auch. Denn wenn Sie fragen, Sanktionen, Totalverweigerer und so weiter, dann mussten wir uns als Gericht fragen, okay, was heißt denn das ganz konkret? Also was heißt denn es ganz konkret, einen Menschen in dieser Gesellschaft zu haben, dem ich die Leistung für alles nehme, obwohl er sich eigentlich legitim angemeldet hat, bedürftig zu sein? Treibe ich den in die Kriminalität? Kann ich davon ausgehen, dass er eigentlich doch sich selbst versorgen könnte? Dann wäre es nämlich übrigens legitim, Leistungen zu streichen, denn der Staat muss nur leisten, wo wirklich Bedürftigkeit vorliegt. Das sind dann ganz komplizierte Dinge, die muss das Gericht rauskriegen und dann eben zu einem Konsens kommen. Es hat gesagt, es gab ja schon eine Entscheidung zu diesen Sanktionen, es hat gesagt, einfach so wegnehmen, weil sich jemand schlecht benimmt oder so, das geht nicht, weil die Menschenwürde ist unantastbar und die Menschenwürde ist nicht eine Ehre und gutes Benehmen, sondern eine wirkliche Würde, die wir alle haben, unabhängig davon, was wir machen. Aber wenn Menschen eigentlich sich selbst versorgen könnten und wenn sie sofort tatsächlich in dieser Gesellschaft einen Job haben könnten, der sie ernährt und so weiter, dann muss der Staat natürlich nicht einspringen. Nur das muss klar sein. Also das darf man nicht unterstellen, sondern das muss wirklich so sein, weil wir niemanden ganz außen vor lassen.
Sie haben vorhin gesagt, wenn ein Sozialgericht beispielsweise sagt, Moment, das müssen wir jetzt mal prüfen lassen in Karlsruhe. Viele Fragen, die hier auflaufen, die haben auch mit drin. Kann denn eigentlich der normale Bürger einfach so das Bundesverfassungsgericht anrufen? Vielleicht können Sie es ganz kurz erklären und vor allen Dingen, wie groß ist die Erfolgsaussicht?
Ja, also dieser Name Bürgergericht, was ja heute natürlich eigentlich Bürger- und Bürgerinnengericht heißen müsste, der kommt ja daher, dass der deutsche Gesetzgeber was gemacht hat, was weltweit ziemlich einzigartig war, jetzt nicht mehr so einzigartig ist, aber immerhin, nämlich die Verfassungsbeschwerde eingeführt hat. Und das ist ein Mittel, anders als zum Beispiel zum Europäischen Gerichtshof oder anderen allerhöchsten Gerichten, wo jede einzelne Person in Deutschland, ob deutsche Staatsangehörige oder nicht, jede Person einen Brief schreiben kann, einen Zettel schreiben kann, ans Verfassungsgericht schicken und sagen, ich finde das wirklich zutiefst ungerecht. Aber Sie stellen zu Recht dann die Frage, okay, hat das denn Erfolg oder landet das im Mülleimer? Im Mülleimer landet es nicht. Es wird immer eine Akte. Es gibt dann oft eine Verwaltung, die erstmal einen Brief schreibt, Sie müssten hier noch so ein bisschen mehr tun, worum geht's denn eigentlich und so weiter und so weiter. Und die vor allen Dingen darauf hinweist, dass das Verfassungsgericht das oberste Gericht nur für Verfassungsfragen ist. Und es daneben ja ganz viele Gerichte gibt, die sich um unseren Alltag kümmern und auch über Ungerechtigkeiten im Alltag urteilen. Und das bedeutet, bevor das Verfassungsgericht entscheiden darf, müssen alle Gerichte in der Sache entschieden haben, wenn es da Verfahren für gibt. Das heißt, nur ganz ausnahmsweise ist das Gericht das Erste. Meistens ist es das Letzte, nachdem alle Gerichte einem nicht geholfen haben und der Bürger, die Bürgerin immer noch gesagt hat, also geht das nicht, ich schreibe einen Brief. Und dann ist wichtig, das kostet kein Geld und es braucht keinen Anwalt oder eine Anwältin. Aber praktisch würde ich sagen, es ist schlau, sich anwaltlich beraten zu lassen, weil die Fragen sind eben doch kompliziert. Und nur ganz, ganz wenige Verfassungsbeschwerden haben Erfolg, unter 2%. Warum? Weil viele eben unzulässig sind. Da hätte man vorher zum normalen Gericht gehen müssen. Und weil unser Rechtsstaat nicht schlecht funktioniert. Deswegen auch rote Linien. Das Verfassungsgericht oder Sicherheitsgurt, das Verfassungsgericht fällt dem Staat wirklich nur dann in den Arm, wenn echt das so nicht läuft. Und das ist die Ausnahme von der Regel.
Hiltrud Hausner aus Bad Heilbrunn, vielen Dank für Ihre Frage. Sie würde ganz gerne von Ihnen wissen, Frau Bär, kann man bei einer Verhandlung als Normalbürger als Gast dabei sein? Wie viele öffentliche Sitzungen gibt es in der Woche und wie erfährt man, über welche Themen verhandelt wird?
Unbedingt kann man dabei sein. Das Gericht, wenn es mündlich verhandelt, verhandelt öffentlich und da muss man sich anmelden und das ist für jede sozusagen zugänglich. Die Plätze sind begrenzt, weil das Gebäude ist nicht so riesig groß, deswegen rechtzeitig anmelden. Es gibt mittlerweile auf der Website des Gerichts nicht nur schicke, also finde ich wirklich, informative Filme über die Art und Weise, wie das Gericht arbeitet, sondern auch eine Liste der eingehenden Verfahren und dem, was das Gericht in nächster Zeit zu entscheiden hat. Es gibt auch eine Pressestelle, wo man sich erkundigen kann. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, wenn man aus dem Saarland mal einen Ausflug nach Karlsruhe machen will, eine Besucherführung zu machen. Das ist total interessant, weil dann Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen des Gerichts einem erklären, wie läuft das so richtig und man sogar ein bisschen mehr sieht als bei der mündlichen Verhandlung. Denn mündliche Verhandlungen sind für den ersten Senat wirklich die Ausnahme von der Regel. Fast alles wird im schriftlichen Verfahren entschieden, weil schon alles in den Akten ist, weil man die mündliche Verhandlung würde nichts mehr bringen. Und im zweiten Senat, der mehr so über die Staatsfragen entscheidet, da wird öfter mündlich verhandelt. Da steht dann die Bundesregierung gegen die Opposition oder ähnlich. Die müssen das, das steht im Verfahrensrecht so drin. Also gibt es immer wieder dieses Bild dann in den Nachrichten von den Leuten mit den roten Roben. Die tragen wir nämlich nur, wenn mündlich verhandelt oder verkündet wird, also an den ganz, ganz großen Tagen.
Und da sind wir gerade bei diesem Punkt, den wollen wir jetzt nicht auslassen. Warum diese Kleidung?
Die rote Robe. Das war eine Entscheidung des Gerichts selbst. Auch das gehört zur Unabhängigkeit, dass man sich nicht vorgeben lässt, wie man auszusehen hat, sondern das Gericht selbst entscheidet, wie es auftritt. Die Robe ist ja ein Klassiker. Und die Robe, und das habe ich auch erst verstanden, als ich sie das erste Mal anhatte, die Robe macht uns alle gleich. Also wenn Sie die Robe tragen, kommt es nicht mehr darauf an, wie schick Ihr Anzug ist, sondern die Robe zu tragen bedeutet, ich bin jetzt nicht mehr Susanne Bär mit meinem Modegeschmack, sondern ich bin hier die Richterin dieses Gerichts in einem Kollektiv von 8 Leuten und wir als Gremium treten zusammen für eine Institution auf. Deswegen ist die Robe wichtig. Für Rot hat man sich entschieden, weil andere Gerichte schon lila oder schwarz hatten und man wollte irgendwie ein bisschen anders sein. Es gibt eine Geschichte, die sagt, der Schnitt, also der Stil sozusagen der Robe, ist einer Theatervorlage, also einem Robenschnitt fürs Theater entlehnt. Und was vielleicht auch noch, was ich jedenfalls vorher nicht wusste, die Robe gehört nicht mir selber. Ich habe also jetzt nicht meine kleine Robe zu Hause, sondern die gehört dem Verein der Richterinnen und Richter und hängt immer schön im Schrank in Karlsruhe und wartet auf den großen Tag.
Auch da ein kleiner Einblick hier mit Susanne Bär zum Bundesverfassungsgericht. Sie haben keine Tiere, aber doch Hunde. Das ist, was ich gelernt habe aus der Lektüre Ihres Buches.
Ja, der Hund, das ist, also, ja, der Hund. Der Hund fährt durchs Gericht und transportiert die Akten. Und der Hund heißt der Hund, ist eigentlich ein kleiner sozusagen Aktenrollwagen, weil die Firma, die herstellte, Hund hieß. Und der wird immer noch der Hund genannt. Und was am Hund ganz faszinierend ist, ist, dass dieses ständige sozusagen Arbeiten mit den Dingen, die Menschen bewegen, denn das ist die Akte. Die Akte klingt ja so wahnsinnig langweilig, aber in der Akte ist eben das pralle Leben, dass das ständig durch das Gericht fährt, von den Amtsmeistern durchs Gericht, den Richtern und Richterinnen und den Mitarbeitenden gebracht wird und man daran vielleicht auch so ein bisschen sieht, die Sache ist immer in Bewegung und es entscheidet niemand allein. Also eine Akte kommt nicht zu mir auf den Tisch, dann denke ich mir was aus, entscheide das und dann war es das, sondern die Akten werden immer von mehreren Leuten angeguckt und dafür ist der Hund wichtig.
Letzte Frage in dem Zusammenhang, wann wird der Hund sozusagen ausgemustert, alles digital nur noch? Oder ist das eigentlich so ein Prinzip, wo man auch bei Ihnen beim Bundesverfassungsgericht so ein bisschen noch mit zögert?
Als ich anfing, wurde alles ausgedruckt und immer mit Bleistift geschrieben. Da war ich dann doch so ein bisschen überrascht. Als ich da länger arbeitete und im Beratungszimmer eben das so erlebte, dass es kein Handy, kein Laptop, kein gar nichts gab, sondern wieder mit Bleistift geschrieben wurde, erkannte ich, warum das vielleicht auch keine allerschlechteste Idee ist. Man konzentriert sich nämlich aufeinander und ist nicht abgelenkt mit irgendwelchen Nachrichten, die man so unterm Tisch liest. Man guckt sich wirklich ins Auge und mit Bleistift schreiben heißt ja, erstens, ich muss es wirklich auf den Punkt bringen, ich sehe es vor mir, aber ich kann es auch nochmal radieren. Das ist keine ganz schlechte Variante. Das Gericht stellt sich natürlich um. Als ich ging, waren das nicht mehr die großen Ordner, Kilo schwer mit den ganzen ausgedruckten Sachen, sondern es waren Daten in einem geschützten Laptop oder eben in meinem Computer. Die Umstellung erfolgt also langsam. Es gibt auch mittlerweile die Möglichkeit, Verfassungsbeschwerden digital einzulegen, allerdings mit gewissen Hürden, also nicht einfach irgendeine E-Mail, sonst hätten wir nicht 10.000, sondern wahrscheinlich 40.000 Verfahren. Das würde das Gericht sozusagen ersticken. Also Digitalisierung langsam, aber sicher, aber sicherlich vorsichtig, weil dieses es wirklich vor sich zu haben, auch dokumentiert zu haben. Akten sind ja auch dafür da, was transparent und nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Deswegen, es wird langsam digital, aber es wird mit aller Vorsicht digital und nicht überstürzt.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an die Autorin Susanne Bär. Kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Frage von Klaus Schindler. Er würde ganz gerne wissen, ich zitiere mal die Frage wörtlich, wie steht die Autorin zu Politikern wie zum Beispiel Peter Müller, die am Ende ihrer politischen Laufbahn ihre Altersversorgung am Bundesverfassungsgericht erhalten. Zitat Ende.
Zum einen, Peter Müller war ein wunderbarer Kollege und ich schätze ihn als Mensch sehr, deswegen, das kann ich ganz überzeugt sagen und als Mensch natürlich auch, weil er auch Saarländer ist. Aber die Frage zielt ja eigentlich darauf, was ist mit Politikern, die auch aus Ämtern schon ihre Altersbezüge haben, wenn die dann Richter werden? Und da hat Peter Müller selbst eine Antwort drauf gegeben, die ich sehr, sehr gerne zitiere. Der sagt nämlich, die Dosis macht das Gift. Ein Politiker, eine Politikerin in jedem Senat ist ganz gut, wenn die auch Juristen und Juristinnen sind natürlich und wenn sie Abstand von der Politik halten. Und das haben die bisher alle gemacht, weil das Gericht ja oft die Aufgabe hat, sich in Politik einzumischen. Natürlich juristisch und natürlich nur, wenn es gefragt wird, aber doch einzumischen. Und da ist es schlau, jemanden zu haben, der sozusagen den Laden kennt, der einen auch darauf aufmerksam machen kann. Wenn wir das entscheiden, dann wird das ganz, ganz schwierig. Dann werden die keine und so weiter und so weiter. Deswegen ist politische Erfahrung in einer kleinen Dosis eine gute Idee fürs Gericht. Das Zweite ist, ich bin nicht ganz sicher, wie die Regelung ist, aber Richter und Richterinnen kriegen, damit sie unabhängig sind, eine Pension. Damit sie nämlich nicht während der Amtszeit schon irgendwie darauf schielen müssen, von wem sie später ihr Geld bekommen. Deswegen ist dieser Pensionsanspruch ein ganz, ganz wichtiger Faktor der Unabhängigkeit von Gerichten. Aber wenn ich aus anderen Quellen nach meiner Amtszeit noch Geld kriege, wird meine Pension natürlich reduziert. Also das kommt nicht alles on top. Sodass ich vermute, aber ich könnte es nicht beschwören, dass Peter Müller jetzt nicht doppelt und dreifach Geld bezieht, sondern dass irgendwie verrechnet wird, also alles im demokratischen Rahmen bleibt.
Weitere Frage von Pierre Finet. Wie verhindert man, dass demokratiefeindliche Richter ins Bundesverfassungsgericht geraten?
Das ist eine extrem wichtige Frage, denn wir leben in sehr unruhigen Zeiten und die Demokratie ist, so schwer mir es fällt, das zu sagen und ohne skandalisieren zu wollen, aber sie ist akut bedroht. Es gibt leider auch in Deutschland zunehmend Kräfte, die zwar Demokratie behaupten, aber Demokratie nicht meinen, die nämlich vor allen Dingen die Bindung an Grundrechte und wirklich demokratisch faire Regeln nicht praktizieren wollen. Und das ist brandgefährlich. Und da gibt es natürlich auch in der Justiz Leute. Und es gibt seitens der radikalen oder extremistischen Parteien eben auch Versuche, Leute in Gerichte zu setzen, damit die sozusagen dann alles abnicken, was man selber will. Das hat man in Europa gesehen, in Ungarn, in Polen zu einer bestimmten Zeit. Das sind ganz, ganz bedrohliche Entwicklungen. Wie verhindern wir das in Deutschland? Indem wir weiter, und das war die Bemerkung zur politischen Kultur vorhin, darauf achten, dass die Idee, dass unterschiedliche Menschen da sitzen wollen, die alle im demokratischen Spektrum natürlich sind, aber ansonsten unterschiedlich ticken, dass das die tragende Idee für dieses Gericht ist und dass wir weiter darauf achten, dass, egal wer die Leute vorschlägt, eben keine extremen Positionen, aber unterschiedliche Positionen da präsent sind. Der Bundestag hat selber Ende letzten Jahres mit einer großen Mehrheit sich für mehr Resilienz des Gerichts entschieden, also ein bisschen mehr im Grundgesetz gesichert, dass das nicht einfach so mal geändert werden kann. Insofern, das war ein guter Schritt, aber wir werden auch alle darauf achten müssen, dass wir so überhaupt in der Justiz, nicht nur im Verfassungsgericht, nicht zulassen, dass das gekapert wird und dann antidemokratisch.
Ein Herr oder Frau Krämer haben genau in diesem Zusammenhang eine Frage gestellt. Die letzten Änderungen in den Grundlagen des Verfassungsgerichts, die da als vorbeugende Maßnahme getroffen wurden, weil auf der anderen Seite so etwas wie Ungarn oder Polen droht.
Genau, das war dieses Motiv, denn viele gucken ja im Moment auch in die USA und mit großen Sorgenfalten, was da eigentlich so schnell kaputt gemacht werden kann, was eigentlich eine ganz stabile Demokratie war. Und so müssen wir auch auf unser eigenes Land gucken. Diese Bedrohung, diese Gefahren gibt es auch hier. Und ich glaube, es sind alle aufgerufen, und auch das war ein Motiv für mein Buch, aufgerufen, nicht nur pauschal zu sagen, Demokratie und so weiter, sondern sich ein bisschen auszukennen und so Sprüchen, die eigentlich die Institutionen in Frage stellen, die sich gegen diese Justiz richten, denen entgegentreten zu können. Denn das sind ganz, ganz wichtige Organe, die auch nicht für Minderheiten da sind oder nur woke Politik machen, sondern die für jeden und jede von uns mit dem Grundgesetz in der Hand eben darauf achten, dass das noch fair zugeht hier. Und damit wäre, das wäre zu Ende, wenn man erlauben würde, dass extremistische Personen in so ein Gericht kommen. Deswegen müssen wir darauf aufpassen.
Bruno Di Franco würde ganz gerne wissen, wir hören viel von versuchten Einflüssen der Politik, aber wie steht es denn bei Geldadel und Wirtschaftsmächten mit den Einflussmöglichkeiten?
Zum einen habe ich als Richterin des Bundesverfassungsgerichts keine Anrufe erhalten oder Ähnliches und bin nie in irgendeiner Form, weder von der Politik noch von der Wirtschaft noch von sonst irgendjemandem irgendwie angegangen worden von wegen, naja, da liegt doch das Verfahren, es wäre doch schön, wenn sie die oder die Richtung entscheiden würden. Das hat mich ehrlich gesagt positiv überrascht. Ich hätte doch gedacht, dass Leute das mal versuchen. Aber der Respekt vom Gericht ist, jedenfalls soweit ich es erlebt habe, doch sehr groß. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es hat ja vorhin auch jemand gefragt, warum wir dann manchmal mit der Bundesregierung essen gegangen sind und das auch immer noch tun. Und auch da, bei diesen Gesprächen, wurde nie über einen konkreten Fall geredet, sondern eher allgemein ausgetauscht, um ein bisschen zu verstehen, wie die anderen ticken. Also ein bisschen im Kontakt zu bleiben, damit man auch den Respekt voneinander behält. Das war wichtig. Und insofern ist die Einflussnahme direkt auf das Gericht, habe ich nie erlebt. Die Einflussnahme in unserer Gesellschaft auf Politik, die ist seitens der Wirtschaft, seitens der Medien, seitens von Interessengruppen und so weiter groß, klar. Und auch deshalb die roten Linien so wichtig. Die roten Linien nämlich nicht nur als Grundrechte, sondern auch als Regeln fairer, demokratischer Politik. Und dazu gehört, das Parlament muss informiert sein, das Parlament muss entscheiden. Da müssen aber auch Fairnessregeln gelten. Das ist alles wichtig.
Ganz konkrete Frage, die von Peter Wenzel gestellt wird. Vielen Dank dafür auch. Das Bundesverfassungsgericht hat 1997 die geltende Vermögenssteuer für nichtig erklärt und Änderungen zu einer gerechteren Ausgestaltung angemahnt. Also sozusagen ein Vorgang, ein Beispielvorgang. Kohl und Weigel, schreibt der Hörer, haben daraufhin die bestehenden Gesetze kurzerhand komplett gestrichen, ohne Neues vorzulegen. Warum, und das ist die Frage, hat das Bundesverfassungsgericht darauf bis dato nicht reagiert?
Ehrlich gesagt, eine super Frage, weil das nicht nur in diesem Fall so ist, dass, wenn das Verfassungsgericht entscheidet, der Gesetzgeber natürlich einen Spielraum hat, eben innerhalb der roten Linien, und dann was tut, was vielleicht gar nicht im Sinne der Erfinder war. Und das war bei der Vermögenssteuer so. Da wurde ja gesagt, so wie ihr es gemacht habt, nicht, ihr müsst es gerechter machen, und dann wurde sie gleich ganz weggenommen. Das ist Teil unserer demokratischen Gesellschaft. Die Politik kann das so entscheiden. Und das Verfassungsgericht kann ja überhaupt nur was tun wieder, wenn es wieder gefragt wird. Sonst von alleine handelt es nicht. Es ist ein reaktiver oder responsiver Akteur. Es antwortet immer nur auf zulässig gestellte Fragen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn sich dann die politische Entscheidung im Spielraum hält, tja, dann ist es die Entscheidung von uns allen an der Wahlurne, das zu ändern, aber nicht mehr die Entscheidung eines Gerichts.
Also Sie gehen der Sache nicht nach sozusagen und schauen dann nochmal ein paar Jahre später, was ist denn nun daraus geworden, sondern eben, wenn sich wieder jemand beschweren würde und sagen würde, Moment mal, ihr müsst dann nochmal genauer drauf schauen.
Genau so ist es. Es gibt eine große Ausnahme von dieser Regel, wenn tatsächlich etwas nicht umgesetzt wird und damit ein verfassungsrechtlich widriger Zustand weiter besteht, dann hat das Gericht die Möglichkeit, seine eigene Entscheidung wirklich auch nochmal durchzusetzen. Es hat keinen Gerichtsvollzieher und es hat kein Geld und kann sozusagen keine Polizei dahin schicken, aber es könnte dann nochmal sagen, so meine Lieben, ihr müsst das wirklich tun. Glücklicherweise ist das bisher so weit nie gekommen. Es gab mal so einen Fall, wo es so ganz knapp war, da hat der Bundestag einfach nichts gemacht und da hat das Gericht irgendwann einen Brief geschrieben und gesagt, also meine Lieben, wir nehmen zur Kenntnis, Sie machen nichts und wir würden das jetzt dann auf die Tagesordnung setzen, ob wir was machen sollen, und in der Minute hat dann der Bundestag doch gehandelt, das war auch gut so. Also im Notfall könnte das Gericht nochmal nachlegen, aber nur, wenn der neue Zustand wirklich evident verfassungswidrig ist, und ohne Vermögenssteuer ist er so ohne weiteres evident nicht verfassungswidrig. Mit Vermögenssteuer wäre vielleicht ein bisschen gerechter, aber das ist eben Politik und nicht mehr Gericht.
Eine weitere Frage noch.
Ja, es gibt ja derzeit Kräfte, die versuchen, die Fundamente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Prinzip durch Gerüchte, Fake News, wie man es auch immer nennen will, zu unterhöhlen. Wo verläuft die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und manipulativer Propaganda, gegen die man irgendwie einen Wall aufbauen müsste? Und ist das überhaupt möglich?
Ja, ich glaube, das ist eine total wichtige Frage für nicht nur unsere Gesellschaft heute. Wie steht es um die Meinungsfreiheit? Wie steht es um die Lüge? Wie steht es um die Manipulation? Das wird die nächsten Wahlen betreffen, aber das betrifft ja auch sozusagen jede politische Debatte heutzutage. Und für das Gericht eine große Herausforderung. Nicht zufällig ist das letzte Kapitel zu den Kontroversen oder kurze Kapitel zu den Kontroversen dem Thema gewidmet. Nämlich, darf man in Deutschland eigentlich noch sagen, was man sagen will? Ja, darf man. Aber nicht, wenn man jemanden wirklich beschämt und verletzt, also gar nichts mehr sagen will, sondern eigentlich nur verletzen will. Und darf sozusagen, müssen wir eigentlich Manipulation und Lüge einfach so hinnehmen? Nein, müssen wir nicht, weil nach dem Grundgesetz, und das gilt für alle Grundrechte und alle Freiheit, die wir haben, natürlich immer das Prinzip wichtig ist, dass ich frei bin zu machen, was ich will, meinetwegen auch zu lügen, aber die Grenze dann erreicht ist, wenn ich meinem Gegenüber damit schade. Ich kann so lange machen, was ich will, wie ich anderen nicht wehtue. Und das nennt man verfassungsrechtlich die Schranken der Freiheit, und das prüft so ein Verfassungsgericht dann immer, wann die erreicht sind, wann die konkret überschritten sind. Das kann man nicht einfach so sagen, es sind komplizierte Fälle. Aber für die gezielte Lüge, Manipulation und Desinformation gilt die Freiheit so ohne weiteres eben nicht.
Und da wird es auch in Zukunft noch jede Menge Arbeit für das Bundesverfassungsgericht geben, um die Demokratie eben zu schützen. So würde ich das jetzt vielleicht mal zusammenfassen. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, ihre Fragen gestellt haben. Und vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank an Susanne Bär, unsere Autorin heute hier bei SR Kulturfragen an die Autorin. Danke Ihnen fürs Antworten, für Ihre Zeit und alles Gute.
Vielen Dank. Danke Ihnen.
Rote Linien, wie das Bundesverfassungsgericht die Demokratie schützt, erschienen im Herder Verlag. 384 Seiten für 22 Euro. Das ist das Buch, das wir heute hier als Grundlage hatten. Und Gerd Fuhrmann aus Maasweiler, Peter Wenzel aus Neunkirchen und Hildrud Hausner aus Bad Heilbrunn bekommen jeweils ein Exemplar zugeschickt. Allen anderen, wie gesagt, auch vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und an der Stelle schon mal der Hinweis, wenn Sie unsere aktuellen Titel mal anlesen, ausprobieren oder gar auslesen wollen, in der Stadtbibliothek in Saarbrücken gibt es ganz frisch ein Fragen an die Autorin, Fragen an den Autor Regal. Gehen Sie dahin, leihen Sie und lesen Sie, kann ich nur empfehlen. Diese Sendung finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek und auf srkultur.de. Und nächste Woche natürlich wieder eine Sendung, Fragen an den Autor Tillmann Bendikowski, dann Spur des Silbers, wie die Jagd nach dem Edelmetall unsere Welt verändert hat. Es geht nicht nur um Edelmetall, sondern auch um seltene Erde natürlich in einer globalisierten Welt und was da für Geschichten und Zwänge entstanden sind. Nächste Woche Fragen an den Autor, wie immer um 9.04 Uhr und Ihre Fragen gerne. Ich freue mich. Wir hören uns wieder. Wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntag. Tschüss, sagt Jochen Marmit.
Soweit Fragen an die Autorin für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Das ARD Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
Das Vergewaltiger-Netzwerk. Doku über eine Undercover-Recherche unter Tätern.
Der Reiz für den Täter ist die komplette Machtübernahme, die komplette Verfügbarkeit und auch das Teilen in der Community, dass diese Person ihm komplett gehört. Die Person wird ja zu einem Gegenstand.
Wie konnten Täter im Netz enttarnt und am Ende überführt werden? Und welches Gesetz könnte Opfer von sexualisierter Gewalt besser schützen? Das Vergewaltiger-Netzwerk. Das ARD-Radio-Feature. Jetzt in der ARD-Audiothek.